Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Unsere Leitung für diese Interview-Sonderfolge, die wir heute haben, zum Thema Fühlen und Gefühle und Emotionen, geht heute nach Berlin. Mir gegenüber, zumindest digital, sitzt der Lukas Klaschinski in Berlin. Lukas, herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf und ich bin total gespannt, weil Philosophie und Psychologie, da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen und Anknüpfpunkte und manchmal hat die Psychologie, glaube ich, auch in bestimmten Themenfeldern ihre Grenzen und da bin ich sehr gespannt, wie die Philosophie da den Teppich ausrollen kann.
Gilt aber auch umgekehrt, ne?
Ja, wenn es ins Konkrete geht, würde ich mal sagen, ne? Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ich bin total gespannt, was wir erwarten können.
Diesen Teppich will heute der Albert ausrollen. Hallo Albert, auch an dich.
Hallo Jan, hallo Lukas.
Also ich würde mal zwei, drei, nicht nur Fun Facts, sondern Daten und Fakten zu dir loswerden, dass unsere Hörer, die wenigen, die dich nicht kennen, dich auch einordnen können, Lukas. Der Lukas ist einer der reichweitenstärksten Podcaster Deutschlands. Man nennt ihn auch den Erfinder des Psychotainments oder einige nennen ihn zumindest so. Also er ist Psychologe und seit 20 Jahren aber, glaube ich, so an der Schnittstelle zwischen Medien und Psychologie unterwegs. Einige Podcast-Fans dürften ihn kennen aus dem Podcast, den er mit der Stefanie Stahl, auch eine sehr renommierte und bekannte Psychologin, zusammen hat. Das ist So bin ich eben, cooler Titel, finde ich. Da beschäftigt er sich sehr stark mit auch mit unserem heutigen Thema. Da geht es nämlich eben um Gefühle, Emotionen, das Fühlen. Und dieses Thema hat er auch in einem ganz aktuellen Buch, Fühl dich ganz, heißt das, und ist bei Knauer Balance erschienen, verarbeitet. Auch aufgrund persönlicher Erfahrungen, eigener Hintergrundthemen, die so bei ihm gewirkt haben und wo er selber gemerkt hat, dass er an seinen Gefühlen noch stärker arbeiten muss. Und Lukas, ich möchte einsteigen mit einem, weil ich finde es abgefahren, dass ich heute hier drei Leute zusammengefunden habe in diesem Podcast, die in gewisser Weise schon mal so gut wie tot waren. Also wir alle, uns alle drei verbindet, dass wir so eine Art Nahtoderfahrung hatten. In meinem Fall eine echte Todeserfahrung. Also ich hatte eben einen Herzstillstand vor 3 Jahren. Und habe den mit viel Glück und Defibrillator überlebt. Der Albert hat schon mal eine Diagnose bekommen, die lautete, ja, also mach dich bereit, das kann noch Tage oder auch nur noch Wochen dauern. Die sich aber dann hinterher zum Glück als, war es eine Art Fehldiagnose, war zumindest.
Ja, war eine Fehldiagnose.
Genau, also er hat ein paar Wochen damit zu kämpfen, dass er sich so langsam vom Leben verabschieden muss. Und du hast auch eine wirklich spektakuläre oder sehr einschneidende Erfahrung gehabt. Du hattest deine Nahtoderfahrung in Südafrika. Vielleicht können wir damit einsteigen, weil die wohl bei dir einiges ausgelöst hat, so in diesem Gefühlsleben, dein Gefühlsleben komplett durcheinander gebracht hat und du dein Leben auch fundamental verändert hast seitdem.
Ja. Also ich bin nicht ein sonderlich guter Kiter, aber ich mag es gerne auf dem Wasser zu sein und Südafrika war für mich die Gelegenheit, mal wieder kiten zu gehen und ich habe mir extra einen Kite-Lehrer genommen, weil das war ein Weltklasse-Spot mit sehr viel Wind und Welle und ich war dann da am Strand und bin rausgefahren und wieder rein und ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit diesem riesen Drachen, der zuckt ganz schön am Körper, das hat eine wahnsinnige Kraft dort draußen in der Natur zu sein und der Wind ist einfach so immens stark, man kann es sich nicht vorstellen. Und ich hatte es, glaube ich, ein Stück weit unterschätzt. Auf jeden Fall ist der Drachen abgestürzt, am Strand gelandet und der Kite-Lehrer hat ihn wieder aufgenommen. Ich habe ihm direkt das Signal gegeben zum Durchstarten, weil ich auch ja innerlich irgendwie aufgeregt war. Ich wollte wieder raus, ich war voller Adrenalin. Und in dem Moment, wo er den Kite loslässt, kracht er einfach in Richtung Himmel, startet komplett durch und ich wurde hinterhergezogen, in die Luft katapultiert. Und im nächsten Augenblick, nachdem dieses tiefe Ohnmachtsgefühl reinkommt, ich weiß nicht, wenn ihr auch eine Erfahrung hattet, die mit dem Leben verlieren zu tun hatte, dann kennt ihr vielleicht diese Ohnmachtserfahrung, dieses tiefe Gefühl von Ohnmacht, dass man den Boden unter den Füßen verliert und sprichwörtlich ohne Macht ist. Ich war 10 Meter über dem Boden und wusste, okay, das werde ich nicht überleben, das ist zu hoch. Also ich mache viel Extremsport, aber ich wusste, ich kann hier nicht irgendwie gut abrollen oder so. Und da sind mir dann gleich ein paar Sachen, und ich würde nicht sagen durch den Kopf gegangen, aber es muss ja am Ende aus psychologischer Sicht so sein. Wow, wie schnell das Leben eigentlich vorbei ist, ne? Manchmal rechnet man ja damit irgendwie, dass das Leben so, wir wissen alle, dass es irgendwann vorbei ist, aber man lebt mit dem Gefühl der Unendlichkeit.
Oder zumindest 30, 40 Jahre habe ich bestimmt noch, ist so mein Gefühl.
Ja, was bedeutet das, ne? 30, 40 Jahre zu haben? Ich finde, Zeit ist sowas, was wir eigentlich gar nicht so richtig fassen können. und wie sich auch Zeit in verschiedenen Situationen verändert. Auf jeden Fall war es für mich eine wahnsinnige Überraschung. Okay, jetzt ist mein Leben vorbei. Gleichzeitig eine gewisse Dankbarkeit, dass ich viel erleben durfte, und es ist gleichzeitig eine Traurigkeit in mir hochgekommen, dass ich dann nicht länger Vater sein kann und meine Tochter begleiten kann. Und jetzt wirkt es so, als ob ich in einem Helikopter gesessen habe, aber ich war einfach da oben und es war so ein Kipppunkt, bevor es mit der Achterbahn wieder runterging, weil in dem Moment, wo ich das gefühlt habe, ging es auch schon wieder runter und ich bin letzten Endes mit dem Kopf und der Schulter zuerst aufgeknallt auf dem Boden und es war alles schwarz. Und dann hat mich der Krankenwagen abgeholt, als ich wieder aufgewacht bin. Man wird dann eingeschient, dass das Genick sicher ist, weil die hatten den Verdacht, dass ich mein Genick gebrochen habe. Und im Krankenwagen habe ich mir dann gedacht, beziehungsweise ich war einfach überwältigt von der Situation, mir kamen die Tränen. Was hätte ich eigentlich in meinem Leben anders gemacht? Was hätte ich denn gereut, wenn ich an dem Tag gestorben wäre? Und das war ein Thema, was ich schon lange aufgeschoben habe. Und ich hatte davon eine Ahnung, dass ich immer auf Abstand zu meinen Gefühlen gelebt habe. Aber wenn man sowas erlebt, dass eben ich das nicht noch aufschieben kann. Und es gibt, glaube ich, viele Leute, die Themen haben, wo sie sagen, das bearbeite ich mal nächstes Jahr oder ich bin mir dessen bewusst. Und da wusste ich, okay, ab hier gibt es kein Zurück mehr. Das möchte ich machen. Das möchte ich mehr integrieren.
Ja, krasse Erfahrung. Und gleichzeitig bist du ja in gewisser Weise ein Gefühlsprofi, also nicht nur bei deinen Formaten, sondern ja eben auch als Psychologe eigentlich abgefahren, dass so jemand von sich sagt, ja, ich habe das Gefühl, ich war abgeschnitten von meinen Gefühlen oder zumindest sind sie mir so durch den Vorhang irgendwie durchgekommen vielleicht noch. Ne?
Ja, gerade bei Psychologen ist ja einer der Abwehrmechanismen, um eben nicht zu fühlen, Intellektualisierung und Rationalisierung. Ich weiß nicht, ob das in der Philosophie auch so ein Thema sein kann. Wir können alles begreifen, erklären und haben immer auch eine gute Erklärung, falls mal ein unangenehmes Gefühl reinkommen sollte. Und bei mir waren es spezielle Gefühle, die ich nicht in meinem Leben haben wollte. Und da wirst du immer besser drin, wenn du Psychologe bist. Und je geschulter du bist als Psychologe, desto besser kannst du das auch auf dich anwenden, aber du weichst die ganze Zeit aus und ich würde sagen, das habe ich gemacht und das hat viel gekostet, dessen ich mir gar nicht bewusst war. Das war wie Schwarz-Weiß-Fernsehen gucken und auf einmal die Farbe aufdrehen.
Und hast du da nur die negativen Gefühle ausgeblendet, also sowas wie Angst, Scham, Eifersucht oder so, oder hattest du auch die Höhen gar nicht mehr so gespürt?
Es passiert automatisch, also wir können uns unsere Gefühle eher ein bisschen so vorstellen wie nicht ein Mischpult, wo wir an jedem einzelnen Gefühl drehen können und sagen, ah, das möchte ich nicht mehr haben, das, sondern da regelt sich dann auch gleichzeitig der Masterregler runter. Das ist so ein bisschen so, als ob wir hinter einer Milchglasscheibe stehen und das Leben nicht mehr in seiner vollen Lebendigkeit wahrnehmen. Und bei mir war es so, und das erlebe ich eher bei Männern als bei Frauen, aufgrund von Sozialisierungserfahrungen und anderen Einflüssen, dass eher meine Verletzlichkeit, also meine Scham, wie du gerade gesagt hast, meine Angst, meine Traurigkeit gedämpft waren und die wollte ich eben nicht in meinem Leben haben. Die habe ich so ein bisschen ausgeblendet. Und das war gar nicht so ein bewusster Prozess, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ihr nicht mehr, ihr kommt hier nicht rein, sondern das ist passiert im Laufe der Jahre und hat sich dann etabliert und eingeschliffen.
Und kannst du das irgendwie auf frühkindliche Prägungen oder Erfahrungen, die du gemacht hast, zurückführen? Oder wo glaubst du, kam das her? Oder ist es ein Massenphänomen und jeder sollte sich mal hinterfragen, wie stark er seine Gefühle tatsächlich spürt?
Ja, also A, kann sich das jeder fragen, wie stark bin ich eigentlich mit meinen Gefühlen verbunden und gibt es bestimmte Sachen, die ich gar nicht fühle? Und manchmal hilft es da, in Situationen zu sein mit anderen Menschen und andere Menschen sind tief bewegt und ich bin überhaupt nicht berührt. Da gibt es so eine Tendenz. Oder gibt es auch Gefühle, mit denen ich ein besonders großes Thema habe? Tauchen die immer wieder auf in Situationen, wo sie eigentlich gar nicht reinpassen? Und das war für mich ein Hinweis. Und klar machen wir als Psychologen immer den Rückschluss auch auf unsere Vergangenheit. Ne? Kommt drauf an, welche Therapieschule wir verfolgen. Verhaltenstherapeuten, würde ich sagen, machen das weniger als andere Therapeuten. Und bei mir war es so, dass ich sehr krasse Erfahrungen in meiner Kindheit hatte. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ne? Ich hatte richtig starke Konflikte mit dem neuen Freund meiner Mutter. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 6 war. Und da hatte ich viele Erlebnisse, wo er stark seine Dominanz auf mich ausgeübt hat. Mal in See geschmissen, mal in der Ecke stehen lassen, mal in Schwitzkasten genommen über fast eine Stunde. Also wo er mich wirklich brechen wollte. Und meine Mutter hat das auch erlebt und war da nicht wirklich an der Seite. Und es ist nicht so unbedingt schlimm, so gehen wir jedenfalls davon aus. Also es ist schlimm, wenn jemand so mit einem umgeht, aber wenn die wichtigste Bezugsperson nicht da ist und man dieses Verhältnis der sicheren Bindung da nicht erlebt, kann das Spuren hinterlassen. So, und das ist eine Erklärung, die ich habe.
So ein Urvertrauen. Dass dann fehlt oder verloren geht oder verschwindet.
Genau. Mhm. Aber ist das die einzige Erklärung? Wissen wir nicht. Wir suchen immer Erklärungen. Manchmal dienen sie dann auch wiederum dazu, das nicht fühlen zu müssen. Manchmal leiten sie uns aber auch in das alte Gefühl rein und wir können mal mit dem sein und mehr in Frieden kommen. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht nur den Weg des Verstandes, sondern auch den Weg des Herzens geht.
Albert, an dich die Frage, das klingt jetzt ja so, als brauchte der, hat der Lukas dieses Schockerlebnis, dieses Extreme oder diese Nahtoderfahrung letztlich gebraucht, um da zu sich zu finden oder ein neues Verhältnis zu seinen Gefühlen aufzubauen. Braucht es immer so einen harten Einschlag aus philosophischer Sicht?
Ja, ich glaube nicht. Man kann sich auch, wenn man sich der Vergänglichkeit bewusst ist, also wenn man es versucht durch sein Denken und auch mit einem Gefühl zu durchdringen und sich der Vergänglichkeit wirklich bewusst ist, dann schärft man seine Sensibilität für sein eigenes Leben, für die eigentlichen Bedürfnisse, für das, was wichtig ist und unwichtig ist. Aber es ist tatsächlich so, dass solche traumatischen Erfahrungen einen darauf fokussieren. Und manche, wie Konfuzius es einmal sagte, kommen erst in der Trauerzeit zu sich, also wenn sie ein etwas schockartiges Erlebnis hatten. Interessant ist eine sehr schöne Passage aus Sein und Zeit von Martin Heidegger, der gesagt hat, er nannte das Vorlaufen in den Tod. Und da kommt man zu seinem eigentlichen Selbst. Also wenn man sieht, dass das Leben, so, das hat er damit verbunden, ne? Dass das endlich ist, dass es wir unendlich viele Möglichkeiten jetzt haben, aber irgendwann kommt die letzte aller Möglichkeiten, das ist der Tod. Und wenn wir darin vorlaufen, ich nehme an, das ist so ein gefühlsmäßig gedankliches, ja, sich visualisieren, es ist irgendwann mal auch Ende und dann habe ich keine Möglichkeit mehr, irgendetwas, was mir wichtig ist, noch zu machen, dass das einen schärft für die Eigentlichkeit, der nannte das eigentlich, für das eigentliche Sein. Also, dass man in seine Mitte kommt, unterscheidet, was wichtig und unwichtiger ist, was tiefste Bedürfnisse sind, die ich bitte noch in meinem Leben ausleben oder ausprobieren möchte und von einer gewissen Oberflächlichkeit, in die wir alle reinrutschen durch den Alltag, hin wieder zu Wesentlichem kommen. Also da tun solche Erfahrungen auf jeden Fall gut. Es ist interessant, dass viele große Philosophen irgendwie mal krank oder behindert waren früher, also durchaus starkes Leiden erlebt haben, weil starkes Leiden, wie der griechische Dichter Aeschylus schon sagte, durch Leiden lernen, weil solche Erfahrungen einen dann auch wirklich fokussieren und große Lernerfahrungen sein können. Aber man muss, ich wünsche es keinem, dass er deshalb eine Nahtoderfahrung machen soll. Ich denke, es geht auch ohne.
Und das Thema der eigenen Gefühle zu reflektieren und zu erkennen und zu akzeptieren, Vertrauen in die eigenen Gefühle zu fassen, ist das eine philosophische Kategorie?
Das ist das Grundthema der Philosophie, erkenne dich selbst. Das ist nicht nur, was heißt denn das da, was ist denn da? Das heißt nicht nur, dass man seinen Verstandesapparat erkennt und wie der funktioniert, wie Kant die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis zu erforschen, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Aber das Wichtigste ist eigentlich, seine Gefühle zu erkennen, vor allen Dingen den psychischen Mechanismus, also wie Gefühle entstehen, gute wie schlechte, weil man dann sein Leben nur steuern kann. Denn wir sehnen uns danach, möglichst viele gute Gefühle zu haben oder ein Grundgefühl des Glücks zu erreichen und so wenig unter dem Leben seelisch wie körperlich leiden wie irgend möglich. Und das können wir steuern, da haben wir einen großen Einfluss drauf. Wir können nämlich die Vorbedingungen, aus denen gute Gefühle oder schlechte Gefühle entstehen, die können wir manipulieren. Also wir können, es gibt gesunde Vorstellungen und Anschauungen, wenn ich die verinnerliche oder eine, dann entwickle ich viele gute Gefühle. Es gibt genauso sehr hinderliche Vorstellungen und Gedanken, die eher negative Gefühle erzeugen. Wenn ich diesen Mechanismus gut verstanden habe, und das soll das Erkenne dich selbst, erstens die Prägungen aufarbeiten, die mir bei mir durch bestimmte Reizreaktionsschemen bestimmte Gefühle hervorrufen, als auch überhaupt der Mechanismus, wie gute Gefühle hervorrufen werden und wie schlechte, dass ich den verstehe, was der mit unserem Denken, das ist natürlich der Teil der Philosophie, was der mit unserem Denken und den Vorstellungen zu tun hatte. Abschließend immer eines meiner Lieblingszitate von dem Stoiker Musonius Rufus. In dem Gebrauch der Vorstellungen liegt die Seelenruhe, das Glück, der gute Fluss des Lebens und die Freiheit. Also genau, wie wir denken, so werden wir. Und das Denken hat einen ganz großen Einfluss auf die Gefühle. Nicht nur, natürlich auch das Handeln, aber das zu verstehen und diese Mechanismen zu verstehen, gibt uns die Möglichkeit, uns so zu denken und uns so zu verhalten, dass wir uns wohlfühlen, dass wir also eine Menge gute Gefühle entwickeln, jeden Tag aufs Neue.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit, ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Lukas, ich habe bei dir den Begriff, den fand ich sehr spannend und er erinnert mich auch sehr stark an das Erkenne dich selbst, der Begriff der Gefühlsbereitschaft gelesen in deinem Buch. Das ist ja, ich glaube, es geht darum, dass man erstmal sich öffnet und eben nicht oder überhaupt merkt, dass da irgendwas verdeckt ist. Und wie hast du denn an deiner Gefühlsbereitschaft gearbeitet nach diesem Erlebnis, nachdem du wieder vermutlich aus Kapstadt zurück und wiederhergestellt warst?
Ja, ich glaube, was die Chance eines schweren Unfalls ist, ne, so dramatisch das auch ist, ist die Entschleunigung, die meistens solche Ereignisse innetragen. Wir rauschen ja ganz häufig durch unser Leben, haben sehr, sehr viel zu tun und in diesem Rauschen entsteht sehr, sehr viel Stress und wenn wir unter Stress sind, treffen wir eigentlich keine neuen Entscheidungen, sondern handeln aus unseren basalen Mustern heraus. Und je höher der Stress wird, desto mehr kommen wir zu dem zurück, was irgendwann mal erlernt wurde und als sicher gilt in unserem System. Ne? Und das sind dann Beziehungs- und Lebensentscheidungen. Und was habe ich gemacht? Ich habe, würde ich sagen, in kleinen Momenten angefangen, mein Leben zu entschleunigen. Und Gefühlsbereitschaft besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist die Achtsamkeit und Achtsamkeit ist so ein wahnsinniges Modewort, wo wenig Bedeutung manchmal hintersteckt. Aber wozu brauchen wir eigentlich Achtsamkeit? Die meiste Zeit rattert unser Denkapparat und ist in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber sehr, sehr selten sind wir mit allem im jetzigen, präsenten Moment und nehmen wahr, was gerade passiert. Und gerade in kleinen zwischenmenschlichen Situationen sind wir häufig abwesend und spüren gar nicht in uns rein und merken auch manchmal nicht, was bei dem Gegenüber passiert. Das heißt, ich habe angefangen, achtsamer zu werden in solchen Situationen und Achtsamkeit ist ein Muskel, den können wir trainieren, wenn wir, und das Einfachste ist, würde ich sagen, dieses Multitasking, was sehr, sehr trendig ist in unserer Gesellschaft, wieder zurückfahren. Wenn wir laufen, dann laufen wir. Wenn wir essen, dann essen wir. Wenn wir durch den Wald gehen und joggen, dann gehen wir durch den Wald und joggen. Das heißt, wieder uns mehr in die Natur zu geben. Und klar kann sowas wie Meditation, verschiedene Atemtechniken, Massagen, all das kann auch helfen, um diesen Achtsamkeitsmuskel wieder zu trainieren. Das ist die eine Sache, dass wir bemerken, was in dem Moment passiert. Und die meisten oder alle Gefühle zeigen sich ja über körperliche Empfindung. Das heißt, die Traurigkeit macht sich manchmal mit einer Schwere auf der Brust bemerkbar. Die Aufregung mit einem Kribbeln im Bauch, die Angst mit einem Drücken auf der Schulter und mit einer Enge im Hals, die Wut mit einer Anspannung des gesamten Körpers, die Ohnmacht ist wie den Boden unter den Füßen verlieren. Und diese körperliche Empfindung mal wahrzunehmen, ohne sie gleich verändern zu müssen, ohne gleich in die Reaktion zu gehen, weil sonst sind wir eigentlich im ständigen Reizreaktionsmuster und wir wollen diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten. Den hat ja schon Viktor Frankl postuliert und das ist eigentlich immer der große, große Weg in der Psychologie, dass wir da rein wollen, weil dann können wir uns entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Und wenn wir unser Verhalten verändern, verändert sich die Situation und wir machen neue Erfahrungen und schleifen neue Muster ein. Und der Schlüssel zu diesem Raum ist aus meiner Sicht eben diese Gefühlsbereitschaft.
Also das heißt einfach mal einen Schritt zurücktreten, wenn deine Tochter schreit, ausrastet und wie reagierst du darauf oder auch nur etwas von dir möchte und du hast gerade eine wichtige Mail am Handy bekommen, in diese Reaktion reinzugehen, in sich reinzufühlen und dann anders zu agieren?
Genau, für einen kurzen Moment innehalten, was kommt da auf? Ne? Und wenn jetzt meine Tochter schreit und ich bin eh schon unter Stress und dann kommt eine Mail auf mein Handy, dann würde das Erste, was mir in den Sinn kommt, wahrscheinlich ein Stück weit Wut kommen. Ne? Und dann aus einer Wutreaktion würde ich sagen, ey, Papa kann jetzt nicht, geh mal alleine spielen, ne? Oder was auch immer. Vielleicht was in die Richtung. Und kurz innezuhalten und zu merken, aha, da ist Wut in mir. Wut will mir wahrscheinlich sagen, einfach erstmal das Gefühl spüren, wie fühlt sich das an? Und bei Wut ist es relativ schwierig, weil Wut hat eine sehr hohe Aktivierungsenergie. Und wir kennen das, wenn wir so richtig loskochen. Manche haben ja auch Wutausbrüche immer wieder, dass sie fast die Kontrolle über sich verlieren oder die Kontrolle über sich verlieren. Das heißt, bei Wut muss man gucken, welche Aktivierungsstufe da angeschoben wird. Aber wenn ich es gerade noch so halten kann und aushalten kann, in der Wahrnehmung ist das Signal schon angekommen. Jedes Gefühl gibt mir eigentlich eine Botschaft, nämlich, ey, ich muss jetzt hier gerade was Wichtiges machen, ich brauche jetzt die Abgrenzung zu dir, darum werde ich wütend, weil ich mich auf was anderes fokussieren möchte oder du bist mir gerade zu nahe gekommen. Und trotzdem, wenn ich es wahrgenommen habe, kann ich mich ja bewusst entscheiden, wie möchte ich denn mit meiner Tochter umgehen? Möchte ich sie anpumpen oder sogar anschreien oder möchte ich ihr liebevoll entgegnen und sagen, du, Papa hat gerade eine ganz, ganz wichtige E-Mail bekommen, die muss ich kurz bearbeiten und dann bin ich danach bei dir. Oder sich zu fragen, welche E-Mail ist wirklich so wichtig, dass sie nicht mal 5 Minuten warten kann und ich sage, hey, zeig mir mal, was du hast und danach muss ich gleich mal kurz was anderes machen.
Ist das dann auch diese emotionale Präsenz, die du als Idealzustand formulierst? Also im Umgang mit anderen Menschen, aber auch im Umgang mit sich, glaube ich.
Was verbindet uns denn letzten Endes mit anderen Menschen und mit uns selbst? Alles, was wir schmecken, sehen, hören, riechen, alles, was wir ertasten, alles, was wir denken, wird ja letzten Endes in Gefühle übersetzt in uns. Das ist auch die innere Sprache. Ne? Man kann sagen, die Gedanken sind unsere innere Sprache, aber ich würde sagen, am Ende bleibt das Gefühl und auch das, was uns zwischenmenschlich verbindet, sind Worte, die etwas kreieren, sind kleine Gesten, die etwas kreieren und die kreieren meistens ein Gefühl zu dem Menschen oder ein Gefühl in dem Moment. Es gibt ein Gefühl zwischen uns, jeder hat sein individuelles Gefühl und wenn ich das wahrnehmen kann, dann spreche ich diese Sprache der Verbindung und wir wollen als Menschen in Verbindung sein. Und darum ist es so wichtig, das wahrzunehmen, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme, einen gestressten Tag habe und nicht meine Partnerin oder meinen Partner wahrnehme in seinen Mikroexpressionen, in diesen kleinen Details, die eben auch da sind, wo ich Gefühlsregung wahrnehmen kann, dann biege ich manchmal einfach ganz falsch ab. Und wenn ich diese Gefühle bei mir nicht aushalte oder nicht mit denen sein kann, dann kann ich auch die Traurigkeit, die Wut meiner Partnerin, meines Partners nicht aushalten und muss immer aus dieser Situation raus. Und das, was wir als Verbindung verstehen, ist eigentlich in dem Gefühl verbunden zu sein, ohne was verändern zu müssen in dem Moment.
Ich verstehe es ja auch so, man muss erstmal diese Grundhaltung der Bereitschaft, Verbindungen, Resonanzen aufbauen zu wollen, mit nach Hause bringen, eben nicht schon wieder in Gedanken halb oder sich bewusst zu sagen, jetzt bin ich eine halbe Stunde bei meiner Familie und da ist alles andere nicht wichtig. Und dann kann ich in die einzelnen Interaktionen gehen. Aber erstmal muss ich mich vermutlich in diese Gefühlsbereitschaft versetzen, oder?
Ja, und dafür ist es natürlich gut, dass man sich fragt, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Ne? Und diese existenziellen Fragen, die wir am Anfang hatten, braucht es dafür einen schweren Unfall? Braucht es dafür eine Nahtoderfahrung? Ich bin da genau so, dass ich sage, nein, wie Albert gesagt hat, braucht es nicht. Es gibt ganz, ganz viele kleine Schritte, die wir in die Veränderung gehen können. Und die großen Veränderungen passieren meistens nicht über den lauten Knall, sondern mit ganz vielen kleinen Schritten, die wir gehen. Das vergessen wir manchmal. Und klar, verkauft es sich besser, wenn man sagt so, wenn du das einmal erkannt hast, dann verändert sich dein Leben. Aber wenn wir mal wirklich gucken, wie verändert sich ein Leben? Meistens im Prozess. Und was ist mir denn wichtig im Leben? Das darf man sich selber fragen. Und mir ist die Beziehung zu meinen Mitmenschen, die Beziehung zu mir selber und vor allem zum engsten Kreis der Familie und Freunde am allerwichtigsten. Und dafür brauche ich einen guten, gesunden Zugang und Umgang mit meinen Gefühlen.
Mhm. Albert, was klickt da bei dir, wenn du das hörst? Würdest du sagen, das ist ein philosophischer Weg, den der Lukas da geht?
Ja, unbedingt. Also da gibt es, wie Lukas ja schon anfangs erwähnte, große Übereinstimmungen mit jedenfalls der antiken Philosophie, die sich ja als Seelenheilkunde verstanden hat, also sich sehr stark mit dem Seelenleben auseinandergesetzt hat. Mir fällt dazu ein, was so schön, diese emotionale Präsenz, das wurde in der Antike eben als überhaupt als Lebendigkeit angesehen. Also da geschieht Lebendigkeit. Wir leben nur immer in dem Augenblick. Und Lebendigkeit heißt, dass ich ganz so, wie ich bin, in dem Moment da bin. Und was das Spannende ist bei der Philosophie, sie bereitet einen darauf vor, das ist ein Übungsprozess, ein Transformationsprozess oder ein Prozess der Entwicklung der Persönlichkeit, die zu Grundstimmungen führen soll, dass es gar nicht erst passiert, dass ich außer mich gerate, also die Kontrolle verliere in Wut oder Zorn. Das sind Emotionalitäten, die sachten Leidenschaften, die eigentlich meine Selbststeuerungskräfte aushebeln, dass das vermieden werden soll. Das heißt, Philosophie, praktische Philosophie im Sinne der Antike war Prophylaxe. Das heißt, bilde dich so, geh so mit dir um, dass du imstande bist, in jedem Moment präsent, vollkommen wach und da zu sein und dich nicht wegreißen lassen, weder von Emotionen, die da aufkommen, noch von irgendwelchen Dingen, die du in der Welt tust. Die Präsenz, das in dich ruhen, ist viel wichtiger als das, was man draußen macht. Und wenn man das einstudiert, oder Lukas sprach vom Prozesshaften, also wenn man das einübt in die richtigen Denk- und Verhaltensweisen, dann entsteht so eine Grundstimmung, sage ich immer, heiterer Gelassenheit, die auch unerschütterlich bleibt, kommt das Ideal der stoischen Philosophie, der Unerschütterlichkeit des Weisen. Das heißt eigentlich, ich bin in jedem Moment da. Wie Seneca das sagt, ich nehme mich überall mit hin. Und wenn das gelingt, dass du immer präsent bist, dann wirst du auch nicht in Situationen kommen, wo du vielleicht dich verlierst oder da Reaktionen, die du eigentlich gar nicht willst oder die andere verletzen oder dich selbst eigentlich verletzen. Und du wirst eigentlich immer gegenwärtig sein. Und das ist das Wichtigste, sich in jedem Moment präsent fühlen, sich in seiner Haut fühlen, sich wahrnehmen, so wie man ist. Dann lebt man sein Leben und nicht das Leben anderer und nicht das eine Zeitplan von.
Und gleichzeitig ist es ja so wichtig, immer überhaupt erste Schritte zu gehen. Das heißt also, dieser Anspruch, ich muss immer in meinem gesamten Leben, in meinem Berufsalltag wie im Privatleben präsent sein und das so eins zu eins umsetzen, diese emotionale Präsenz, das ist ja, glaube ich, ist toll, wenn es klappt und es ist ein wichtiges, hehres Ziel. Aber es ist wichtig, einfach mal anzufangen. Da würde mich interessieren, siehst du das eher im Privatleben oder sollte man auch ganz bewusst in Meetings mit emotionaler Präsenz reingehen?
Wenn man gelernt hat, regelmäßig den Schritt anzuhalten, also immer wieder in die eigene Besonnenheit zu kommen, Thich Nhat Hanh, der buddhistische Mönch, sagte mal wunderbar an den Computer, man kann da einstellen, dass alle Stunde die Glocke der Achtsamkeit läutet, also die einen wieder zurückholt in die Präsenz, weil natürlich, wenn man viel wirkt, wenn man viel bewegt, wenn man viel arbeitet, dann droht man immer wieder, sich zu verlieren. Und da ist es wichtig, halt immer wieder diese Pausen zu machen. Davon sprach auch Thich Nhat Hanh, ist es so wichtig, um zu sich zu kommen, um sich immer wieder zurückzuholen. Also nach einer Stunde lässt auch die Konzentrationsfähigkeit nach, dann mal wieder 5 Minuten für sich in die innere Stille zu gehen und sich zu spüren. Wenn man das richtig gut eintrainiert, einen guten Rhythmus bekommt zwischen wieder aktiver und kontemplativer, also rausgehen, wirken, arbeiten, und Rückzug, Stille, in sich reinkehren, dann irgendwann läuft man weniger Gefahr, sich vereinnahmen zu lassen oder in so einen Strudel zu kommen, in das Hamsterrad. Ich muss in das Hamsterrad reinsteigen. Ich kann genauso gut dafür sorgen, immer wieder mal rauszugehen oder dem Hamsterrad meinen Rhythmus aufzuzwingen. Und der ist so, dass ich immer bei mir selbst bleiben kann oder wenig Gefahr laufe, mich zu verlieren in einer Hektik oder in einer To-Do-Liste.
Lukas, bei dir ist jetzt ja diese Reise 2-3 Jahre her, also Reise im Sinn von Reise zu dir oder zu deinen Gefühlen. Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, danach eben, dann entstand auch die Idee für dieses Buch, wo du dich dann intensiver damit beschäftigt hast. Ich sage nochmal den Titel, Fühl dich ganz. Und hast aber auch dir Tools gesucht, wie du mal so auf Null schalten kannst, und zu dir selber kommen kannst, die einfach die Zeit nimmst, alle äußeren Reize ausschaltest. Und ich fand es jetzt typisch Berlin, dass du dir da ein Dunkelretreat, von dem ich vorher noch nie gehört habe, dafür rausgesucht hast. Kannst du uns da mal in diese Methode einführen, bitte?
Ja. Ich bin ganz bealbert, dass man wirklich selber auch aktiv aus dem Hamsterrad aussteigen kann. Und dieses Hamsterrad, in dem wir uns alle manchmal gefühlt befinden, entsteht ja aus Stress, den wir empfinden. Und in dem Moment, wo wir wahnsinnig gestresst sind, ist der Horizont der Möglichkeiten, der sich zusammenzieht. Und wir denken, es gibt nur noch diese eine Lösung, nämlich schneller rennen und schneller rennen. Und auf manche wartet dann diese totale Erschöpfung, was wir auch als Burnout bezeichnen. Und wir sind den ganzen lieben langen Tag umgeben von Reizen, ne? Und je digitalisierter wir aufgewachsen sind, desto weniger kann unser Gehirn heutzutage ohne Reize auskommen. Dieser ständige Input. Und wenn man sich so umguckt in unserer Welt, ich war gerade erst auf Zypern und neben mir war ein Tisch besetzt mit einer Familie, Vater mit zwei Kindern und die Großeltern, ich habe sie jedenfalls als das gelesen, müsste ich dann nochmal nachfragen, ob sie das auch waren. Die waren alle fünf. Sowohl der Fünfjährige als auch der Sieben-, Achtjährige, der Vater, Großvater, Oma, an dem Handy, während sie dort am Tisch gesessen haben und gegessen haben. Das heißt, sie hatten den Reiz der Gemeinschaft, sie hatten den Reiz des Essens und sie hatten den Reiz der digitalen Beschallung. Da kann man sich auch fragen, wie sehr sind wir da in Kontakt? Und das ist ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber in kleinen Beispielen haben wir das alle häufig in unserem Alltag, dass wir diese Lücken ständig zukleistern, diese kleinen Momente des Leerlaufs nicht mit einem in Kontakt gehen mit uns und der Welt, weil das ist ja letzten Endes das, was es gibt, ne? Wir sehen uns ständig in unserem Alltag nach bestimmten Momenten, die irgendwann in der Zukunft auftauchen werden und hängen uns selbst eine Karotte vor die Nase, die niemals eintreffen wird, weil in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sie gegriffen haben, hängt schon die neue und wir sind wieder auf der Reise. Das heißt, wir reisen eigentlich in den Tod und da sollen dann die ganzen Karotten liegen. Tun sie nicht, die sind da vergammelt. Und die Dunkel-Retreat Geschichte, die hat in MacPom stattgefunden, aber es ist natürlich so ein vielleicht Berliner Ding. Es ist ein altes, restauriertes Kloster und das hat Kellerräume und diese Kellerräume sind schwarz gestrichen und alles in diesen Kellerräumen ist wirklich schwarz, dass es keine Lichtreflexion gibt. Die Fenster sind doppelt verklebt, die Türen sind doppelt. Man hört nichts, man sieht nichts. Und in diesen Raum kommt man rein für ein paar Tage. Man bekommt zweimal am Tag Essen und einmal am Tag, um den psychologischen Gesundheitszustand abzufragen, einen Besuch von einer Psychologin. Bei mir war es eine Psychologin, die mich betreut hat. Das heißt, die ganzen Reize, die man normalerweise hat, und wir Menschen sind Augentiere, wir nehmen sehr, sehr viel über die Augen wahr, die fallen weg. Und was passiert dann? Ganz häufig ist es so, dass das, was im Inneren ist, und was vielleicht auch nicht durchfühlt wurde und was da vielleicht noch auch ist als manchmal Ballast, kann dann hochkommen. So extrem, dass Menschen, die Vorbelastung in der Familie haben, in Richtung Psychosen, das nicht machen sollen. Weil die Dunkelheit kann auch Psychosen auslösen. Aber es ist für mich ein Zwangsleben im Moment mit den inneren Empfindungen und mit der inneren Vergangenheit, die einem sehr, sehr stark aufgelegt wird, dadurch, dass es nichts mehr von außen gibt, wo du dich ablenken kannst. Und für mich war es eine super extreme Erfahrung. Also ich habe ein paar extreme Erfahrungen gemacht. Mein Unfall, Vater werden, ist eine wahnsinnig extreme emotionale Erfahrung. Und auf jeden Fall das Dunkelretreat. Und ich habe in den ersten Stunden und würde ich sagen auch Tagen Panik gehabt, als ob ich ertrinke, als ob mir jemand die Luft zuschnürt. Und ich habe gar nicht verstanden, was da gerade passiert, weil eigentlich bin ich ja nur in der Dunkelheit. Und der Trick ist, die Tür wird nicht abgeschlossen. Man kann da jederzeit rausgehen. Und ich habe gar nicht so erst verstanden, dass es Angst ist, die erstmal da hochkommt. Die Angst, die alles, was ich auch in der Vergangenheit erlebt habe, vielleicht mit einem primären Gefühl deckelt. Und als ich mehr und mehr reingehen konnte in diese körperlichen Empfindungen und da sein konnte in dem Moment und das durchfühlt habe, haben sich auch andere Sachen gezeigt. Und ich bin in viele Erlebnisse reingetaucht, die ich über die Jahre beiseite geschoben habe, wo ich gesagt habe, oh nee, die passen jetzt nicht so in meinen Alltag und ich habe eigentlich gar nicht so Lust darauf, weil die sind sehr, sehr unangenehm. Da war ein Betrug dabei, wo ich meine Ex-Freundin betrogen habe und da waren viele Erlebnisse aus der Kindheit dabei. Und das nochmal zu erfühlen, was habe ich da eigentlich angerichtet, was habe ich mit dem anderen Menschen gemacht, was habe ich aber auch eigentlich mir angetan dadurch, war auf jeden Fall ein Prozess der Klarwerdung und der Ausrichtung. Und gegen Ende war es so, dass ich eher in dem Moment saß und es ergeben sich ganz merkwürdige Effekte im Auge. Man fängt irgendwann an, weil es kein Lichtstimuli für das Auge gibt, Licht zu sehen. Es ist ähnlich wie bei einer psychedelischen Erfahrung auf einer Pilz-, LSD- oder Ketaminreise, dass man anfängt, diese Lichtspektren zu sehen. Es ist so, als ob man durch Galaxien reist, wo man noch nie war. Und dann kommt man mehr und mehr in dieses Staunen. Und ja, für mich hat es vor allem die Erkenntnis dagelassen, dass ich lange das Gefühl hatte, mit mir selber Zeit zu verbringen, ist langweilig, nicht erstrebenswert, dass das in mir eine Ruhe und Gelassenheit ausgelöst hat, die seitdem geblieben ist.
Müsste man sowas nicht häufiger machen? Also, dass man sagt, einmal im Jahr gönne ich mir das wieder, diese komplette Konzentration auf meine Gefühle?
Ich glaube, wir können uns auch in anderen Szenarien resetten und das ist so ein bisschen so, als ob wir vielleicht nur einmal im Jahr Sport machen und sagen, aber dann ganz viel. Es kann heilsam sein, bestimmte Zeiten sich für sich einzuplanen. Und das kann aber genauso gut auf einer Wanderung in den Bergen stattfinden, die ablenkungsfrei ist, oder beim Waldspaziergang. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir aus diesen stressigen Räumen, die die Stadt halt ausrollt, und ich lebe ja in Berlin, da erfahre ich das sehr, sehr stark, und dann noch in einem relativ toughen Bezirk, wo es auch ja viel soziale Ungleichheit gibt, dass wir, um wirklich zu uns finden, muss es im Außen still werden, beziehungsweise muss es ein Raum sein, der relativ im Einklang mit sich ist. Und das ist sinnvoll, das auch immer wieder zu machen, nicht nur einmal im Jahr. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Erfahrung, das mal zu machen.
Also so eine Art Startpunkt. Albert, ich schätze dich so ein, du bist eher der Freund der kleinen Schritte, immer wieder. Und aber trotzdem an dich die Frage, würdest du dich auch mal so intensiv mit deinen Gefühlen auseinandersetzen wollen? Oder ist dir das eine zu aufgezwungene Variante?
Ja, die intensive Auseinandersetzung mit Gefühlen habe ich mein Leben lang gepflegt und das halte ich für sehr wichtig. Aber ich würde solche Dinge nicht mehr machen. Also ich habe da wie Lukas schon sagte, da soll jeder seinen Weg finden. Das ganz Wichtige ist, dass wir solche Inseln der Stille schaffen in unserem Leben. Am besten im Tagesablauf. Und das mache ich eigentlich. Alle Stunde oder anderthalb Stunden, wenn ich arbeite, gehe ich dann mal raus. Jeden Tag gehe ich eine Stunde durch den Wald. Ich liebe es, allein sein. Ich bin mein Leben lang auch immer wieder mal allein in Urlaub gefahren. Also Tagebuch schreiben, mich in einen Kaffee setzen und einfach die Gedanken so fließen lassen. Also ich hatte immer diese, habe ich richtig geliebt bis zum heutigen Tag. Ich brauche das. Wenn ich diese Momente des Alleinseins nicht habe, dann fehlt mir etwas. Da werde ich ganz unruhig. Also in der einen oder anderen Form baue ich die sowohl in mein Tagesprogramm ein, in mein Wochenprogramm, vielleicht dann etwas längere Phasen. Einen Tag vielleicht nicht arbeiten oder ganz. Oder mal eine mehrstündige Wanderung zu machen. Und natürlich auch im Jahr so wirkliche Auszeiten schaffen, wo man die Arbeit beiseite legt und ganz auf sich, ich sage ja immer, man muss auf sich selbst drauf fallen, also wo man da wirklich nur noch sich hat, um dann eben diese Klarheit in sich zu finden. Meditation ist eben auch ganz wichtig, dann wird man durchsichtig wie ein Kristall, sagte der Patanjali, der Autor der Yoga-Sutren. Also solche Momente muss man schaffen, jeder muss da selbst finden, wie er das macht, aber dass dieser Rückgang zu sich selbst ganz wichtig ist, um diese Lebendigkeit zu bewahren, um sein Leben zu führen. Ich zitiere gerne den chinesischen Philosophen Chunzi: Wer immer nur sich nach außen wendet, ohne zu sich zurückzukehren, der geht schließlich als Gespenst um. Und was er draußen findet, ist der Tod. Das klang mir bei Lukas auch an. Also du findest da eben nicht das Lebendige, sondern du findest da, ja, du bist dann im Hamsterrad und du bist nicht mehr dein Leben, sondern du lebst das Leben des Hamsterrads. Also immer wieder zu sich zurückkehren, habe ich mein ganzes Leben lang gepflegt. Deshalb, ja, ich muss nicht alles in meinem Leben machen, in die Dunkelkammer. Aber klingt interessant und ich kann das gut nachvollziehen, was Lukas dazu gesagt hat. Und in der einen oder anderen Form sollte jeder so etwas, solche Inseln der Stille in sein Leben, finde ich, einbauen. Außerordentlich nahrhaft.
Okay. Lukas, wie reagieren denn so deine Mitmenschen mittlerweile auf dich? Du hast dich ja vermutlich in den letzten 2-3 Jahren massiv verändert. So ist zumindest mal meine Vorstellung. Deine Tochter zum Beispiel, erlebt die dich ganz anders? Deine Ex-Freundin oder Ex-Frau, haben sich da vielleicht auch Konflikte gelöst, weil du jetzt anders rangehst? Also wie stelle ich mir sowas vor?
Ja, schuld sind ja immer die anderen und nicht man selber. Und das Gefühl hat man ja immer, dass alle anderen verkehrt sind und warum reagieren die so komisch auf mich und warum treten immer wieder die gleichen Streitpunkte auf, selbst wenn ich die Partnerschaft wechsle. Und irgendwann muss man dann zu dem Schluss kommen, dass man mindestens 50% dazu beiträgt. Und bei mir hat sich sehr, sehr viel verändert. Es war nicht so der laute Knall, es war eher, als ob sich Schritt für Schritt ganz viele kleine Momente verändert haben. Und eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Beziehung zu meiner Mutter, die ich, würde ich sagen, emotional über Jahre auf Abstand gehalten habe, gerade sehr im Wandel ist. Also ich habe auch immer mal wieder meine Mutter veräppelt, weil ich sie nicht so richtig wahrnehmen und ernst nehmen wollte. Und das ist ja auch ein Abwehrmechanismus, ne? Humor und auch andere so verscheißern war es ja schon. Das hat sie mir neulich gespiegelt, dass das schon seit längerem gar nicht mehr ist und dass sie das als sehr, sehr angenehm empfindet. Streitereien mit meiner Ex-Freundin, ich weiß gar nicht, über was man sich da immer so gestritten hat. Manchmal ist es ja ganz banal, über was man sich so streitet und denkt, okay, was wird da eigentlich gerade in mir angesprochen und was kommt da in mir hoch, worüber wir uns da streiten? Das muss man sich ja auch manchmal fragen. Ist es wirklich irgendeine Sache, die nicht erledigt ist oder ist da eigentlich ein tieferer Wunsch oder eine tiefere Wunde, die dahinter liegt und berührt wird? Heute können wir viel, viel wertschätzender, liebevoller und angenehmer mit uns umgehen und wir sind seitdem ein paar Mal in Urlaub sogar gemeinsam gefahren und haben streitfreie Phasen. Wir streiten uns tatsächlich und Streit ist nichts Schlechtes, das darf auch immer wieder vorkommen, aber fast gar nicht mehr, viel, viel reduzierter. Mit meiner Tochter, ich würde sagen, das war schon immer für mich eine Inselbeziehung und trotzdem würde ich sagen, hat im Umgang mit ihren Gefühlen sich etwas verändert, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, wenn sie zum Beispiel mal Langeweile hat, dass das was Schlechtes ist. Ne? Wir sind ja als Eltern häufig in unserer heutigen Zeit so Entertainment-Eltern geworden, die immer denken, okay, jetzt hat das Kind gerade nichts zu malen, jetzt müssen die Bausteine aufgebaut werden und ich muss der Clown sein, der dann mit ihr irgendwelche Lego-Figürchen spielt oder was auch immer. Ich halte mit ihr auch bewusst, auch mal, wenn wir in einem Raum sind, die Momente der Langeweile aus, bis sie dann von sich aus auch sagt, nach 5 oder 10 Minuten, mir ist langweilig und sich dann einen neuen Impuls sucht. Dann hat sie manchmal Lust, irgendwas zu basteln und das Spiel entsteht häufig aus dem Moment. Heißt nicht, dass ich nicht mehr mit ihr spiele, mache ich auch, ne? Aber ich bin mehr bei meinen und ihren Bedürfnissen und nicht mehr nur bei ihren Wünschen. Das ist auch so ein Teil der bedürfnisorientierten Erziehung, Wünsche und Bedürfnisse nicht zu verwechseln, ne? Und wir als Eltern sind häufig mehr dafür da, die Bedürfnisse zu erfüllen. Also wenn ein Kind irgendwann Ruhe braucht und schlafen gehen sollte, das auch einzurahmen und zu sagen, es ist jetzt zu Bett geht Zeit, obwohl es den Wunsch hätte, noch länger aufzubleiben und genau mit den Erwachsenen um 12 Uhr nachts ins Bett zu gehen.
Nachfrage, was genau verstehst du unter einer Inselbeziehung? So hast du es gerade im Umgang mit deiner Tochter bezeichnet.
Dass ich, glaube ich, schon immer eine sehr, sehr spezielle Achtsamkeit hatte für die Beziehung mit meiner Tochter und dass sie mir von Anfang an wahnsinnig nah war und da nicht wirkliche Abwehrmechanismen bei mir geklickt haben. Ne? Eine Frau, mit der ich in Beziehung bin, mit der durchlebe ich ja auf einer bestimmten Ebene auch die Beziehung mit meiner Mutter, könnte man sagen, würden manche Psychologen so unterschreiben. Bei meiner Tochter würde ich sagen, ist es, als ob eine neutrale Fläche, natürlich haben wir, oder ich zumindest meine Prägung, da ist, die wir betreten. Und deswegen war es mehr eine Inselbeziehung als die anderen Sachen. Am Ende könnte man es kurz zusammenfassen und sagen, sie konnte mir emotional nicht gefährlich werden, wie ich das von anderen Menschen vermutet habe.
Jetzt kommst du mir so vor, als hast du eine enorme Offenheit im Umgang mit deinen Gefühlen, auch jetzt uns gegenüber. Wir kennen uns ja erst seit ganz kurzem und uns hören einige Leute zu und du sprichst völlig unvoreingenommen über deine Gefühle und über deine Entwicklung und so weiter. Musstest du dir das erst aneignen? Musstest du dir erst bewusst diesen Entschluss fassen, so offen damit umzugehen, mit der Gesamtsituation und mit deiner Entwicklung? Oder kam das dann in der Auseinandersetzung mit deinen Gefühlen automatisch dazu?
Beides. Also einmal ist es auch ein Entschluss, diesen Weg zu gehen und auch beruflich das zu machen. Ne? Das ist ja Teil meiner Berufung, diese Brücke zu bauen für andere Menschen, dadurch, dass ich meine Offenheit lebe, auch in den Medien. Und natürlich ist es auch immer wieder ein erneutes Öffnen der Schleusentore und ein erneutes Entscheiden, was jeden Tag aufs Neue passiert. Und manchmal, wenn ich unter Stress bin, und eher verschlossen, dann gelingt mir das nicht so gut. Und an anderen Tagen will ich die Welt umarmen und die Bäume küssen und dann gelingt mir das besser, ne? Und trotzdem auch in der Verletzlichkeit sich immer wieder aufmachen zu können, ist ja auch ein Stück weit Heilungsprozess, ne? Sich in der Verletzung zu schließen und zu sagen, ja gut, die anderen können mich alle mal und ich bin der Einzige, der hier das alles richtig weiß und die anderen verstehen mich alle einfach nur nicht. Und da eigentlich sich zu erkennen und zu sagen, was passiert denn, wenn ich mich mit dem mitteile, was gerade in mir vorgeht. Und da macht auch die Dosis das Gift. Ich empfehle jetzt nicht, im nächsten Meeting zu sagen, ich fühle mich verletzlich oder irgendwie, ne? Das passt in manche Kontexte und Menschen sind ja auch dafür da, um das zu testen. Wie viel kann ich dem Gegenüber vertrauen und wie geht er damit um? Und dann kann ich das steigern und sehen, aha, hier baut sich eine Beziehung auf.
Albert, das erinnert mich an den Spruch, den ich vermutlich nur halbrichtig zitiere jetzt, aber dass der Weise keine Geheimnisse kennt.
Ja, daran habe ich auch gedacht. Ja, Konfuzius hat das mal gesagt und ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ganz kurz hat er das nur gesagt. Und ich denke, wenn du das kannst, wenn du deine Mitte gefunden hast und in deinen Seelenhaushalt aufgeräumt hast, deinen Seelengarten bestellt hast, dann hast du keine Angst mehr, dann kannst du dich so geben, wie du bist. Und das ist eigentlich das Ziel, finde ich, die Vollendung der Persönlichkeitsentwicklung ist zu sagen, ich habe keine Geheimnisse, hier bin ich, das bin ich, so denke ich und dich in jedem Moment geben oder zeigen, wie du bist. Das heißt jetzt nur nicht, Lukas erwähnte das, mit seinen Gefühlen hausieren zu gehen oder so. Es gibt natürlich noch viele andere Gesetze im guten zwischenmenschlichen Umgang, die einzuhalten sind. Aber immer bereit sein, über alles sprechen zu können, heißt auch, alles aufgearbeitet zu haben. Und das finde ich ein wunderbarer Zustand. Wir leiden unter unseren Prägungen, die wir nicht aufgearbeitet haben, unter unseren Leichen im Keller, denen wir nicht ins Gesicht geschaut haben und ja, die wir nicht verarbeitet haben, die wir nicht da rausgeholt haben und zu einem Teil von uns gemacht haben. Und das ist immer eine Unehrlichkeit, immer ein Verbiegen, immer drückt sich das in der einen oder anderen Form vor, dass man etwas zurückhält oder nicht so sagen kann. Einer der wichtigsten Aussprüche deshalb auch von Sokrates und Konfuzius hat das Gleiche auch mal gesagt. Sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Also sich selbst nicht so geben zu können, auch vor anderen, wie man so ist, ist nicht schön. Zeigt nur, dass du da noch etwas zu tun hast.
Ja, also mit den eigenen Gefühlen klarkommen ist letztlich das Thema Authentizität gewinnen.
Ja, natürlich, genau.
Und in seine Mitte kommen. Und da kommt es mir so vor, Lukas, als bist du da zumindest schon mal gut auf dem Weg. Sicherlich fühlst du dich auch noch weit davon entfernt, da jetzt am Ende des Pfades angekommen zu sein. Mich würde jetzt aber interessieren, oder wäre die Bitte an dich, ob du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so erste Schritte nochmal zwei, drei Tipps geben könntest. Was muss ich tun, wenn ich jetzt angefixt von deinen Erzählungen mich auch auf den Weg machen möchte, meine Gefühle zu erkennen und zu bearbeiten?
Ich finde, Albert hat vor allem sehr viele schöne Tipps gegeben und davon möchte ich ein paar aufgreifen und die mit der Psychologie zu verbinden, glaube ich, ist eine schöne Sache. Dieses mehrmals am Tag sich Ruheinseln zu schaffen, wo ich zu mir kommen kann und das kann man sich auch mal einspeichern in seinen Computer, in sein Handy, wo ich einfach nur da sitze und einen kleinen Körperscan mache, mal durchgehe durch meinen Körper, wie fühle ich mich gerade, weil je besser wir die Verbindung zu unserem Körper haben, desto besser können wir auch Empfindungen wahrnehmen und wie geht es mir eigentlich gerade allgemein so im Leben und jetzt hier in diesem Moment. Und ein Tagebuch zu führen ist auch ein ganz, ganz wertvolles Tool, weil wir also wir schreiben einfach mal nieder, was in uns vorgeht und damit können wir auch unsere Gedanken und unsere Gefühle mit einem Abstand beobachten und auch nochmal anders verarbeiten und verwerten. Das würde ich empfehlen. Und dieses kurze Innehalten, wir denken, wir müssten immer sofort reagieren, das mehr in kleinen Momenten in den Alltag einzupflegen. Diese raus aus dieser Reaktionsschleife, weil die Reaktionsschleife ist immer die alten Muster, die ich schon über Jahre probiert habe. Und ich glaube, eine Sache nochmal zu tun, habe ich spezielle Gefühle, wo ich merke, die sind immer wieder da, sehr, sehr überwältigend. Wie passen die zu der Situation und was sagen die mir über die Art, wie ich sozialisiert worden bin? Und wenn man merkt, da entstehen viele Steine, wo ich drüber stolper auf dieser Reise, dann kann es auch hilfreich sein, sich eine Person zu suchen auf dem Weg, die einem da an der Seite steht und begleitet.
Also Therapeuten zum Beispiel, meinst du damit?
Therapeut. Ich glaube aber nicht immer, dass es Menschen sein müssen, die eine therapeutische Ausbildung haben. Bei Bildern, die ins Krankhafte gehen, natürlich. Aber es gibt auch wunderbare andere Menschen, die einen da begleiten können. Manchmal sind es Freunde, manchmal sind es Philosophen, manchmal sind es, ja, Coaches, manchmal sind es ganz andere Menschen auf diesem Weg. Also nicht nur müssen das diese Menschen sein.
Albert, hast du noch so einen Abschlusstipp, wo du sagen würdest, wenn du jetzt an deinen, du hast ja auch mal von frühkindlichen Prägungen erzählt, die du bearbeitet hast, was war da so für dich ein wichtiger Schlüssel? Ich glaube, die drei, die der Lukas genannt hat, da seid ihr euch ja sehr einig, das habe ich von dir auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass du das sehr empfiehlst.
Ja, dem ist kaum was hinzuzufügen. Also vielleicht ein Wort, das der Begründer der stoischen Philosophie, Zeno von Kition, mal gesagt hatte. Der ging mal zum Orakel und sagte, wie werde ich denn ein weiser Mensch? Oder könnte man auch sagen, wie komme ich in meine Mitte, wie komme ich zu mir selbst? Und da sagte das Orakel, du sollst den Kontakt mit den Toten suchen. Und er verstand diese Weisung und las die Schriften der alten Philosophen. Mhm. Also mein Tipp wäre vielleicht neben denen, die Lukas genannt hat und die ich auch für die zentral halte, es gibt so große Psychologen unter den Philosophen, gerade in der Antike finden wir sie bei Seneca oder Epikur, immer wieder mal deren Worte zu lesen, weil die führen einen in das eigene Seelenleben ein. Und das ist ein Dialog, den ich auch schätze, neben denen mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden natürlich. Auch mit dir, Jan, ja. Und mit dir, Lukas, also mit dem, was im täglichen Leben begegnet an interessanten Menschen. Das, auch da ist ein großes Potenzial, was gar nicht richtig ausgeschöpft wird, weil man vielleicht nicht so gut im Hinhören ist. Da kann man vieles lernen aus den Erfahrungen der anderen Menschen. Aber dann eben auch den Kontakt mit den Toten suchen oder mit den schönen großen Schriften der Weisen und Philosophen. Das hat mir sehr geholfen, mich besser zu verstehen.
Vielleicht auch ganz konkret, also ich fand ja Marc Aurels Selbstbetrachtungen perfekt dafür. Ja. Kennst du das, Lukas?
Noch nicht gelesen.
Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, wir schicken dir das im Nachgang zu mit einem Aufkleber von der Pudel und der Kern.
Sehr gut.
Super, also das war für mich wirklich ein super spannendes Gespräch. Sehr konkrete Themen und Vorschläge, die du da eingebracht hast, Lukas. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ich glaube, da konnten sowohl wir und hoffentlich auch alle, die da draußen zuhören, viel mitnehmen. Danke dafür. Wir verlinken natürlich auch nochmal deinen Podcast, dein Buch und alles weitere was. Und ich glaube, du hast auch deine Website in unseren Shownotes. Schaut da einfach auch mal rein und schaltet auch beim nächsten Mal rein bei der Pudel und der Kern. Und an euch beide ganz herzlichen Dank für euren Input.
Danke dir. Ja, danke, Lukas.
Danke auch an euch. Also waren tolle Fragen dabei und war ein schöner Austausch. Mir macht das Spaß mit der Philosophie, merke ich. Das ist eröffnet ein neues Feld. Super.
Sehr gut. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao,
tschüss.
Ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com